Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die auch hier sind, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem, lieber Herr Richard, ganz herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Ich muss natürlich sagen, also dieses letztgenannte Buch ist schon auf dem Markt und habe ich noch geschrieben, als ich tätig war an der Psychiatrischen Universität. Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung. Es waren bisher für mich in Marburg bewegende Tage, insbesondere auch der Donnerstag, weil das auch Kindheitserinnerungen bei mir reaktiviert hat, Erinnerungen von Infragestellungen, auch sublimen Angriffen, Beschämungen, eigene Scham. Ich bin froh, hier zu sein und bin den Veranstaltern dankbar, dass sie auf Angriffe und Beschämungen nicht mit Wut und Hass reagiert haben und damit auch eine Scham-Wut-Spirale vermieden haben. Persönlich ist mir wichtig geworden, und das gehört eigentlich schon als Vorlauf zu meinen Ausführungen, zwischen Beschämung auf der einen Seite und Scham als persönliches Erleben auf der anderen Seite zu unterscheiden. Scham gehört zum Selbstsein, zur Identität. Nur wer ein Selbst hat, kann sich auch schämen. Aber Beschämungen nützen diese Schamfähigkeit des Menschen aus, um eben einen Menschen entweder zu instrumentalisieren oder klein zu machen. Schamstärke, nicht Schamlosigkeit, ist wichtig auch für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Sie kann idealerweise Teil ihrer Identität sein. Und Sie erlauben mir eine zweite Vorbemerkung. In den vorausgegangenen Referaten ist schon vieles angeklungen, was ich aus einer anderen Perspektive auch sagen möchte. Das wusste ich natürlich nicht, dass ich in Zürich mich für diesen Vortrag und für diese Tagung vorbereitete. Aber jetzt bin ich froh, am dritten oder wenn Sie wollen, vierten Tag dieses Symposiums reden zu können, weil ich da gleichsam mich auch auf vorgängige Referate beziehen kann, gleichsam darauf aufbauen kann. Wenn gestern Dr. Bonelli gesagt hat, er spreche halt als Österreicher, eine andere deutsche Muttersprache, als sie hierzulande üblich ist, dann gilt das im Quadrat für mich. Oder ganz viel genauer eigentlich, ich spreche hier eine Fremdsprache, die ich in der Schule gelernt habe. Und so unterscheidet sich mein Referat auch von manchen Vorreferaten, Vorrednern, zum Beispiel von demjenigen von Dr. Brisch, weniger inhaltlich als im Duktus. Dieses Sprachtempo kann ich einfach nicht mithalten. Wir Schweizer sind ja immer wieder aufs Neue beeindruckt von der außerordentlichen Eloquenz vieler deutscher Referenten und übrigens auch österreichischer Dr. Deponel. Wir trösten uns dann mit einer Beobachtung. Dieser Woche verstorbene, eminente Ethnopsychoanalytiker Paul Parin gemacht hat. Paul Parin stammt aus Slowenien, praktiziert aber in Zürich. Und er hat in Lehranalysen viele deutsche Kollegen, aber auch viele Schweizer Kollegen gehabt. Und er hat folgenden Unterschied gesehen. Das ist nach Paul Parin. Die deutschen Kollegen würden hauptsächlich über die Sprache, über das Wort, über Erklärungen sozialisiert. Und die Schweizer mehr über Emotionen, Körpersprache, Gestik, Mimik. Auch wenn unsere Eltern nicht nur die Ammensprache sprechen. Das hat nun Konsequenzen auf meinen Vortragsstil, Vision schwer merken. Ich werde langsamer, gemächlicher sprechen und mich mehr auch an einen vorbereiteten Text halten. Letzteres hat auch damit zu tun, dass mir die Organisatoren ein Vortragsthema zugeteilt haben, das für mich eine neue Thematik berührt und auch eine größere Herausforderung ist. Mit einem Depressionsthema hätten sie mir es einfacher gemacht, hätte wahrscheinlich auch ganz frei sprechen können. Also es hätte zum Beispiel lauten können, die Identität von depressiven Psychotherapeuten. Aber das ist nun einmal nicht das Thema. Ja, ich muss das noch einschalten, wunderbar. Aha, jawohl, sehr gut. Jetzt ist gut, jetzt bin ich schon zu weit. Gut, wie werde ich vorgehen? Ich beginne einführend mit der Gefährdung der Identität in der Moderne oder Postmoderne. Das klingt ja an gestern an. Ich mache dann einen Rückblick auf die Seelenlehre, weil diese das Selbstverständnis des abendländischen Menschen lange, bis übrigens weit in die Psychoanalyse hinein, bestimmt hat. Gehe dann drittens auf Probleme des Selbstbildes ein in der Psychotherapie, aber auch bei Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und schließe mit gleichsam einer Folgerung des Gesagten für die Identität von Psychotherapeuten und Seelsorgern. Und Sie entschuldigen mich jetzt, wenn ich nicht immer beide Geschlechter, sondern vielleicht etwas abwechselnd die Geschlechter nenne. Ja, das ist zu weit, gut. Identität ist bekanntlich zu einem Schlüsselbegriff der Moderne geworden. Psychotherapeuten und Seelsorger haben sich in besonderer Weise der modernen Identitätsproblematik zu stellen, nicht nur, weil beide den Begriff der Seele bzw. der Psyche in ihrem Berufstitel tragen, und die Seele ist eben eine traditionelle Quelle der Identität, sondern auch, weil sie es beruflich immer häufiger mit Menschen zu tun haben, die um ihre eigene Identität ringen. Während somatisch tätige Ärzte, auch Neuropsychologen, sich primär weniger mit dem Selbstverständnis kranker Menschen auseinandersetzen müssen, sondern sich stärker auf organische Prozesse ausrichten können, kommen Psychotherapeutinnen und Seelsorgerinnen nicht umhin, sich um das seelische Ringen hilfesuchender Menschen zu kümmern. Deshalb stellt sich ihnen auch die Identitätsfrage viel nachhaltiger, viel brennender. Seelische Probleme haben immer auch mit der Frage zu tun, wie verstehe ich mich selber? Diese Frage nach dem Selbstverständnis spielt dann eine wichtige Rolle, selbst dann, wenn organische Funktionsstörungen oder soziale Belastungen eine psychische Veränderung ausgelöst haben. Die seelische Reaktion auf organische oder soziale Vorgänge ist vielfach mitgeprägt von den Selbstvorstellungen und den Selbstansprüchen der betroffenen Menschen. Seelische Not ist eben auch ein Leiden an sich selber bzw. am eigenen Selbstbild. In der heutigen Zeit stellen sich besonders viele Menschen die Frage, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein und wie ist das mit den anderen? Dieses Fragen ist aber heute mit dem Anspruch verbunden, darauf selber eine Antwort zu finden, autonom zu sein. Deshalb ist es für moderne Menschen besonders belastend, wenn sie keine Antwort finden. Das Leiden an sich selber kann dann noch anwachsen. In der Psychoanalyse stand unter dem dominierenden Einfluss von Sigmund Freud lange Zeit die Sexualität als Problemherd ganz im Zentrum. Heute ist das nicht mehr so. Die Psychoanalytiker Altmaier und Thome halten kurz und bündig fest, sämtliche Zeitdiagnosen, ob entwicklungspsychologischer, sozialwissenschaftlicher und sexualmedizinischer Provenienz, teilen miteinander einen Kernbefund. Nicht die Sexualität, sondern Identität ist das seelische Hauptproblem unserer Zeit. Entsprechend ist auch in der psychoanalytischen Literatur eine Wende zur Selbstpsychologie zu beobachten, und diese Wende ist mit dem Namen von Heinz Kohut verbunden. Erinnert sei auch an das epochemachende Werk von Erik Erikson, Identität und Lebenszyklus. In letzter Zeit ist auch eine Öffnung zur Intersubjektivität festzustellen. Es interessiert nicht mehr nur die intrapsychische Dynamik eines Individuums, sondern die Beziehung von Mensch zu Mensch, gleichsam von Selbst zu Selbst. Besonders schön und eindrücklich wurde das am Beispiel der Bindungstheorie von Dr. Brosch vorgestern, glaube ich, dargestellt. Schulenübergreifend beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass das Seelenleben des Menschen bis in seine unbewussten Tiefen hinein auf andere Menschen bezogen ist. Dass also der Mensch keine Monade darstellt, sondern ein Beziehungsschicksal hat. Diese intersubjektive Wende in der Psychoanalyse, auch Relational Turn genannt, wurde durch die psychoanalytischen Dissidenten John Bowlby und Erich Fromm eingeleitet und wird neuerdings durch die moderne Säuglingsforschung stimuliert, da erkannt wird, dass das neugeborene Kind zwar von Beginn an eine seelische Einheit bildet, aber auch von Geburt an auf andere Menschen ausgerichtet ist, ja, von ihnen lebt. Die vermehrte Beschäftigung mit dem Selbst des Menschen, mit seiner Identität und Intersubjektivität in der Moderne, in der Postmoderne gar, ist nicht zufällig. Sie hat damit zu tun, dass die Identität einer Person nicht mehr so selbstverständlich gegeben ist wie in früheren Zeiten. Noch zu Freuds Zeiten hat das Thema Identität die Menschen bei weitem nicht so beschäftigt wie heute. Solange die sozialen Rollen für Menschen von Kindsbeinen an bis ins Alter weitgehend festgelegt waren und sich die Menschen in Familienverbänden und Gemeinden eingebettet fühlten, war die Identität des Einzelnen durch die patriarchalisch organisierte Gemeinschaft weitgehend vorgegeben. Demgegenüber ist der spätmoderne Mensch bedeutend weniger durch die lokale Kultur geprägt. Er ist insofern Weltbürger, also über die Medien immediat auf der ganzen Welt oder auf das Geschehen der ganzen Welt einbezogen ist, es verfolgen kann. Und gleichzeitig ist er viel mobiler geworden, dem sage ich das, was auch häufiger Wechsel und Brüche im sozialen und familiären Umfeld zur Folge hat. Diese Brüche haben meines Erachtens ebenso viel und ebenso große Bedeutung wie die Bindungstheorie. Diese Globalisierung und Flexibilisierung bringt nun nicht nur Weite und Vielfalt mit sich, sondern stellt auch eine größere Herausforderung an das einzelne Individuum dar, die verschiedensten Eindrücke und die unterschiedlichsten Bewertungen zu verarbeiten und ein einheitliches, mindestens aber kohärentes Selbst zu entwickeln. da aber der Verlauf eines Lebens heute viel weniger vorgezeichnet ist, als dies früher unter konstanteren Verhältnissen der Fall war, wird das Leben für viele Menschen zum Selbstexperiment. Statt eines Schicksals erlebt der spätmoderne Mensch immer öfter ein Machsal. Das ist ein Begriff von Odo Marquardt. Also etwas von ihm selbst zu Verantwortendes, auch wenn das angesichts der überwältigenden Zahl von Fremdeinflüssen eine schwierige und nicht selten frustrane Aufgabe darstellt, eben ein Machsal. Der Freiburger Ethiker Giovanni Maio stellt zu Recht fest, ich zitiere ihn, aber ich habe heiß. Durch das Abstreifen, das passt ja, oder? Durch das Abstreifen des Schicksals macht sich der moderne Mensch also es war nicht geplant, muss ich sagen. Aber es wäre nach dem Schluss meines Vortrages sehr, manchmal sind Zufälle enorm. Also die Meditation heute schloss mit dem gleichen Gedicht, wie ich schließen werde. Also durch das Abstreifen des Schicksals macht sich der moderne Mensch zum eigenen Gestalter. Er nimmt die Zügel in die Hand und verliert damit den Blick dafür, dass die Machbarkeit des eigenen Schicksals sich nur auf Marginalia begrenzt im Vergleich zu all dem Unverfügbar und Unmachbaren, zu all den Vorbedingungen, in die der Mensch einfach hineingeboren wird und im Vergleich zu all den Widerfahrnissen, denen der Mensch bestenfalls nur in reflektierter Gelöstheit begegnen kann. Die Medizin trägt zu diesem spätmodernen Selbstverständnis insofern bei, als sie mit ihren Hightech-Angeboten die Erwartungen vieler Menschen noch fördert, ihr Schicksal gleichsam abstreifen zu können, eben gleichsam ein Machsal zu haben. Es ist offensichtlich, dass Identität im 20. Jahrhundert zum Thema wurde, als sie gefährdet war. So wurde der Begriff Identität zunehmend populär, als in der Psychologie vermehrt von Dissoziation und Dissoziationsstörungen die Rede war. In der Psychiatrie der Krankheitsbegriff Schizophrenie für innerlich zerrissene Menschen Verbreitung fand, übrigens durch meine Klinik, das Burg Hölzli oder Eugen Bleuler. Und in der Kunst der Kubismus bzw. die abstrakte Malerei und die dissonante Musik Furore machten. Die moderne Betonung der Identität kann so gesehen als Gegenbewegung verstanden werden. Auch angesichts einer zunehmenden kulturellen Beliebigkeit, anything goes, und angesichts des postmodernen Verlustes eines einheitlichen Erzählstranges in einer multikulturellen Gesellschaft mit ständig sich verändernden Kontexten. Und das klang ja alles gestern auch bei Dr. Sondhauser an. Die Problematisierung, und das ist vielleicht jetzt neu, der früher noch selbstverständlicheren Identität zeigt sich heute in vielen Bereichen, und ich führe in aller Kürze 3 solche Bereiche an, nämlich die Zunahme von Persönlichkeitsstörungen, von Borderline-Typ in der Bevölkerung, die Infragestellungen eines autonomen Ichs durch Neurowissenschaftler und die kulturelle Abkehr von einer einheitlichen identitätsstiftenden Seelenvorstellung, die ja das Abendland bis in die Neuzeit hinein geprägt hat. Zur Borderline-Störung. Das ist eine neue Diagnose. Sie wurde erstmals als Begriff verwendet 1931 von einem Psychoanalytiker, aber damals kannte diesen Begriff noch niemand auf der Welt. 1938 war das Stern in New York. Dann führte ein anderer Psychoanalytiker, Knight, 1953 diese Diagnose in die Psychoanalyse ein. Aber erst in den 70er Jahren wurde dieses Krankheitsbild in das offizielle amerikanische Diagnosemanual DSM-3 aufgenommen, übrigens für die Spezialisten bekannt nach Vorarbeiten von Kernberg und Gundersson. Und überhaupt erst seit 1991, also seit 18 Jahren, wurde diese Diagnose auch als Unterform einer emotional instabilen Persönlichkeit eben ins Diagnosemanual der Weltgesundheitsbehörde, das ICD-10, aufgenommen. Aber diese Persönlichkeitsstörung hat sich in den letzten Jahrzehnten pandemisch verbreitet. Also viel mehr als Vogelgrippe und Schweinegrippe. Heute sollen in westlichen Ländern knapp 2% der Bevölkerung diese Problematik aufweisen und circa 20% der ambulant behandelten psychisch Kranken daran leiden. Und wie Sie wissen, gehört zu der Charakteristika dieser Störung eben die Unsicherheit im Selbstbild, auf das Wechsel des Selbstbildes, die Instabilität der Identität. Dann widerstreitende Präferenzen und anhaltende Gefühle von Leere, die nicht zu füllen ist. Treffend ist deshalb auch von stabiler Instabilität gesprochen worden, weil diese Menschen emotional hin- und hergerissen sind, oft intensive, aber unbeständige Beziehungen pflegen und Mühe haben, ohne unmittelbare Belohnung bei einer Sache bleiben zu können. Und als Ursache wird eine frühe Störung der Selbstentwicklung angenommen, in dem Sinne, dass diese Menschen in der Kindheit keine sichere Bindung erfahren haben, aber eben auch oft traumatisiert wurden, sehr viele Wechselbrüche erlebt haben in ihrer Anamnese und dadurch ein Problem mit emotionaler Nähe und Ferne haben. Übrigens in noch extremerer Weise als Borderline-Patientinnen und Patienten leiden Menschen mit einer seltenen multiplen Persönlichkeit an einer Identitätsstörung. Sie erinnern sich vielleicht an den Film von Woody Allen, ist das selig. Da ist gleichsam dargestellt, dieses Aufeinander und Nebeneinander von verschiedener Identitäten bei Mr. Selig. Neben der Borderline-Persönlichkeitsstörung wird auch die sogenannte Alexithymie-Problematik vermehrt beobachtet. Darunter wird eine Persönlichkeitsvariante, das ist also keine Krankheit, aber eine Persönlichkeitsvariante verstanden, die Menschen behindert, ihre Gefühle zu erkennen und auszudrücken, also eine Art Gefühlsblindheit. Infolge dieser Schwierigkeiten, ihr Gemütsleben überhaupt zu fassen, bei sich, aber auch sprachlich auszudrücken, ist auch ihr Umgang mit Emotionen erschwert. Und das erschwert natürlich gleichsam auch wieder ihre Identitätsentwicklung. Sie schränkt ihre ganze Person ein, darin einerseits sich anzunehmen, leibseelisch, eben auch in der Emotionalität und Leiblichkeit, aber auch den anderen zu erkennen in seiner Emotionalität, in seiner Leiblichkeit. Und nach repräsentativen Untersuchungen sollen heute 20% der Menschen, die einen Hausarzt aufsuchen, also an solchen Alexithymien leiden. Und auch Psychotherapeuten und Seelsorger ist sicher anzuraten, mitunter auch an diese Störung zu denken. Wenn jemand Gefühle hat, wenn jemand Schwierigkeiten hat, seine Gefühle zu beschreiben, etwa Wut zu beschreiben, Traurigkeit zu beschreiben und auch Mühe hat, solche Gefühle bei anderen Menschen zu erkennen. Daraus entstehen natürlich auch erhebliche zwischenmenschliche Schwierigkeiten und nicht jedes Partnerproblem ist wirklich ein Partnerproblem oder ein Paarproblem, sondern kann durchaus eben an einer solchen Alexithymie liegen, die es zunächst zu behandeln gibt, bevor die Partnerprobleme auch behandelt werden können. Zum zweiten Punkt hier, die Problematisierung der Identität äußert sich heute auch wissenschaftlich besonders eindrücklich in den Neurowissenschaften. So wird von Neurowissenschaftlern wie Gerhard Roth oder Wolfgang Singer lebhaft darüber diskutiert, inwieweit der Mensch überhaupt über ein konstantes, identitätsbildendes Ich verfügen und inwieweit er selber aus freiem Willen handeln kann. Sie kennen diese Diskussion aus den Essays, aus den Medien. Die Infragestellung der Willensfreiheit ist zwar nicht neu, übrigens auch religiös, religionsgeschichtlich nicht neu, wird aber heute mit Hinweisen auf aktuelle neurowissenschaftliche Untersuchungen zum Teil vehement vertreten. Die Alltagserfahrung, die wir wahrscheinlich alle haben, über ein Selbst und einen freien Willen zur Verfügung, sei eine Täuschung. Nach dem Neurophilosophen Metzinger sei das Selbst, also unsere Selbstvertrautheit, auch präreflexiver Art, ein Konstrukt unseres Gehirns. In seinen Worten eine Art Modul zur Selbstorganisation, das im Evolutionsverlauf des kognitiven Wettrüstens erfunden und weiter optimiert worden sei. Was wir als Teil von uns selbst erlebten, hänge nicht mit oder von einem konstanten Ich oder Selbst ab, sondern davon, welche Informationen jeweils vom Gehirn zu einem Selbstmodell verarbeitet werden. Der Mensch habe entsprechend ein naiv-realistisches Selbstmissverständnis, wenn er von sich als Person oder Selbst spreche. Wenn es auch richtig ist, dass der Mensch kein Männchen, kein Homunculus im Kopf hat, und man sich auch von einem kartesianischen Theater, einem Beobachter im Gehirn, der die Welt wie eine Tragödie oder Komödie verfolgt, hüten sollte, so ist die Selbstmodelltheorie doch sehr, sehr konstruiert. Man stelle sich eine Mutter vor, Sie können ja auch die Bilder von vorgestern vor Augen haben, man stelle sich eine Mutter vor, von der erwartet wird, dass sie statt eines beseelten Kindes einen Organismus mit einem Selbstmodell in die Arme nehmen, betrachten, herzen oder aufziehen soll. Die Vorstellung eines Homo sapiens, der nach Metzingers Selbstmodelltheorie sich mit sich selbst verwechselt, ist auch für Psychotherapeuten und Seelsorger, die im Klienten oder im Patienten ja ein Du ansprechen, kaum eine Hilfe. Doch darf die Problematisierung der Identität durch populärwissenschaftliche Medien anhand solcher Theorien nicht unterschätzt werden. Sie ist umso wirksamer, als diese Problematisierung, und da komme ich zum dritten Punkt, auch mit einer kulturellen Abkehr von der abendländischen Seelenvorstellung einhergeht und damit eine Lücke füllt. Historisch spielt die Vorstellung einer Seele in der abendländischen Geschichte eine herausragende Rolle. Sie hat den westlichen Menschen in seinem Selbstverständnis geprägt und seine Identität gestärkt. Denn die jüdisch-christliche Lehre ging davon aus, dass der Mensch eine leibseelische, eine psychosomatische Einheit bildet. Wie es nach dem jüdisch-christlichen Verständnis nur einen Gott gibt, verfügt der Mensch auch nur über eine Seele. Der Monotheismus ging also mit einem Monopsychismus einher. Das war aber nicht immer so. Denn demgegenüber kennt der Polytheismus, der im Abendland dem christlichen Monotheismus vorausging, eine Vielseelenlehre, einen Polypsychismus. In Kulturen animistischer Prägung besitzt der Mensch verschiedene Seelen, also zum Beispiel eine Vitalseele, die ihm Kraft gibt, eine Frei- oder Exklusionsseele, die eben von ihm ausgehen kann und Beziehungen zu Lebewesen und Pflanzen aufnehmen kann, oder eine Schattenseele, die nach dem Tode noch eine Zeit lang in der Nähe des Grabes verweilt und so weiter. Der Monopsychismus des christlichen Abendlandes, also die Vorstellung einer einheitlichen Seele und damit auch eines einheitlichen Selbst, ist an den Monotheismus, den Glauben eines Gottes, gebunden. Mit Schwächung dieser religiösen Überzeugung in der spätmodernen Gesellschaft verliert auch die Seelenvorstellung als Sinnbild der Einheit und Ganzheit des Menschen an Kraft und Einfluss. Stattdessen scheinen wieder vermehrt animistische Vorstellungen eben mit der Annahme verschiedener Seelen im Menschen aufzutreten, sei es durch den multikulturellen Einfluss der Globalisierung, sei es durch die Esoterik, die sich unstatthaft mit naturwissenschaftlichen Vorstellungen von Teilselbsten, sogenannten Subselfs, vermischt, im Grunde aber aus animistischen Quellen lebt. Wenn wir heute vermehrt um Identität ringen und wenn wir uns als Psychotherapeuten und Seelsorger mit der eigenen Identität auseinandersetzen, kommen wir nicht umhin, auch das historisch gewachsene Seelenverständnis, den Monopsychismus, zu berücksichtigen. Wie früher in der Auseinandersetzung des jüdisch-christlichen Monotheismus mit dem animistischen Polytheismus, gilt es heute auf neue, doch andere Weise, eine seelische Kohärenz zu finden, die zwar verschiedene Aspekte und Teile des Selbst nicht ausschließt, sei nur an die Trinitätslehre erinnert, aber an einer Ich-Identität, an einem größeren seelischen Ganzen festhält. Im Ringen um diese Identität scheint mir das historische Ringen um die Seele wieder wichtiger zu werden. Und deshalb möchte ich im folgenden kurzen Exkurs auf die Entwicklung der Seelenvorstellung im Abendland eingehen. Ich gehe nämlich mit Charles Taylor in seinem brillanten Buch Quellen des Selbst davon aus, dass das moderne Selbstverständnis nur über die kulturelle Auseinandersetzung um die Seele besser zu verstehen ist. Also irgendetwas. Also Sie haben eine Pause verdient, das ist gut. Zum Reichtum dieser traditionellen Seelenvorstellungen. Ich möchte das einfach mit ein paar Bildern Ihnen zeigen, also was eigentlich wir an dieser Seele haben. Im Mythos und Kunst ist eines der am schönsten und häufigsten verwandten Bilder für die Seele die Taube. Sie symbolisiert als sogenannter Seelenvogel die Lebendigkeit und Vitalität, hier von Margaret dargestellt, der Vogel, der aufsteigt aus der See, übrigens etymologisch, sprachentwicklungsmäßig, leitet sich die Seele auch tatsächlich von der See, vom Wasser ab. Diese Darstellung des Seelenvogels findet sich bereits vor 15.000 Jahren in den Höhlen von Lascaux abgebildet. Hier haben Sie so einen Seelenvogel an die Wand eben dieser Höhlen gemalt. Die Taube ist aber nicht nur Symbol der Seele, sondern auch Symbol der Hoffnung, der Freiheit, der Liebe, des Geistes und des Friedens. Und damit verbindet sich, wie im Folgenden illustriert, die Seelensymbolik nun der Taube mit den höchsten Werten des Abendlandes. In der biblischen Geschichte der Sintflut ließ Noah zunächst einen schwarzen Raben ausfliegen, der nicht mehr zurückkam. Danach ließ er eine Taube fliegen und sie brachte als erstes Lebenszeichen einen Ölzweig in ihrem Schnabel mit sich. Die Taube als Symbol der Hoffnung. Im Hohelied Salomos nistet die Wildtaube in felsigen Klüften, also dort, wo niemand hinkommt. Die Taube als Symbol der Freiheit. Das Hohelied besingt aber auch die Turteltaube als Symbol der Liebe. Hier von Chagall schön dargestellt. Im frühen Christentum wurde die Taube zum Symbol des Geistes. Beim Evangelisten Matthäus lesen wir, und da Jesus getauft war, sah er den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Die Taube ist zudem bis in die Neuzeit hinein ein Sinnbild des Friedens. Als Friedenstaube, besonders bekannt in der Darstellung von Picasso, wurde sie zum Menschheitssymbol von tiefer Sehnsucht. Alle diese Symbolisierungen, vom identitätsstiftenden Totemtier bis hin zur Friedenstaube als Abbild säkularer Humanität, haben etwas gemeinsam. Sie sind Ausdruck für ein Erleben, das mit den äußeren Augen nicht einzufangen ist, aber für den Menschen und seine Selbstentwicklung so wichtig ist, wie Brot und Wasser für den Körper wesentlich sind. Nicht nur die Seele, auch die seelische Nahrung lässt sich nicht verdinglichen. Nur symbolisch lässt sich darauf verweisen. So zeigen die Taubengeschichten, was im Leben wirklich zählt. Etwa wenn in der Geschichte Noahs die Taube mit dem Lebenszweig zurückkehrt, während sich der Rabe am Aas gut tut und der Arche fernbleibt. Es ist kein Zufall, dass auch in sakralen Darstellungen der Trinität die Taube als Symbol des Heiligen Geistes, könnte auch sagen als Symbol der reinen Seele, meist zwischen Gottes Sohn und Gott dargestellt wird. Die Taube verbindet. Sie steht für das Zwischen, das personale Dritte, das Menschen, die sich lieben, als Einheit erleben lässt, ohne dass sie ihr Selbstsein verlieren. Das Seelische hat mit Beziehung zu tun. Es schafft Resonanz und lässt mitschwingen. Und diesem Unfassbaren haben sich seit der griechischen Antike auch die Philosophen und Denker immer wieder neu zugewandt. Statt aber die Seele bildlich und konkret darzustellen, haben sie sie abstrakt, logisch zu umschreiben versucht. Etwa Platon als immaterielle Grundlage des Menschen oder Aristoteles als organisatorisches Prinzip des Lebendigen, als formgebende Kraft. Aristoteles schrieb in De Anima kurz und bündig, die Seele macht mich leben, fühlen und denken. Aber Grundlage ihres Nachdenkens blieb eine tiefe Anteilnahme am Sein des Menschen und ihrer Mitwelt. Diese Philosophen haben gegenüber der Welt nicht einen Standpunkt von außen eingenommen, sondern waren innerlich ergriffen von dem, was ist und dass es überhaupt ist. In rationaler Sprache wurde die Seele mehr und mehr als Empfangsstelle verstanden, als eine Art Resonanzboden für den Widerhall des umfassenden Seins. Schon für den vorsokratischen Philosophen Heraklit war die Seele nicht einfach ein Organ oder ein lokalisierbarer Ort im Menschen, auch kein vorhandenes Ding, sondern etwas Unerschöpfliches, das Teil hat am ganzen Sein. In diesem Zusammenhang ist auch sein ebenso bekannter wie großartiger Satz zu verstehen: Der Seele Grenzen kannst du im Gehen nie erreichen, und wenn du jeglichen Weg zu Ende gingest, einen so tiefen Sinn, Logos hat sie. Philosophisches Nachdenken über die Seele hat in den letzten Jahrtausenden zu einer außerordentlichen Ausdifferenzierung unterschiedlichster Vorstellungen über die Seele geführt. Die Vielfalt dieser Vorstellung kann tatsächlich auch verwirren. Sie zeigt aber nur, dass die Beschäftigung mit dem Seelischen ein herausragendes Charakteristikum des Menschen ist. Es gibt wohl keinen anderen Begriff, der das abendländische Verständnis von Menschen über Jahrtausende so stark geprägt hat wie die Seele. Angefangen bei den animistischen und konkretistischen Seelenfiguren von Urkulturen, über die Idee einer immateriellen und unsterblichen Substanz, etwa bei Platon, bis hin zur Seele als erkennendes Subjekt in der Moderne. Die enorme Bedeutung der Seele für das menschliche Selbstverständnis hat nach Sloterdijk, also dem deutschen Philosophen, mit der Erfahrung zu tun, dass es noch Räume und Zeiten gibt, von denen die Physik nichts weiß. Erst wenn diese anderen Erlebensräume keine Beachtung mehr fänden, würde auch die Seele hinfällig. Anders gesagt, nicht das rationale Denken bringt die Seele zu Fall, kann nämlich sehr rational darüber nachsinnen, sondern der Verzicht auf ein Gewahrwerden des Lebens mit den inneren Sinnen. Das Wort Seele ist näher mit symbolischen Begriffen wie Wahrheit, Offenheit, Liebe, Vertrauen verwandt, als mit Worten wie Gehirn oder Nerven, die eben auf einen Gegenstand indexikalisch verweisen. Auch wenn es in Zukunft gelingen dürfte, mit immer besseren Techniken immer feinere Gehirnvorgänge sichtbar zu machen, wird man keine Seele finden. Die Seele, die es gibt, als verdinglichtes Objekt nämlich, gibt es nicht. Die Moderne hat nicht nur die Welt verändert, sondern auch das Verständnis von uns selbst. Die Technisierung des Alltags, die Erkenntnisse der Naturwissenschaft und nicht zuletzt die Erforschung des Gehirns, der ich übrigens auch teilgenommen habe, haben das seelische Erleben in neue Verhältnisse und Zusammenhänge gestellt. Durch die Fortschritte der Neurobiologie wurde die Seele viel stärker, als dies bisher der Fall war, mit dem Gehirn verknüpft. Das Sichtbarmachen elektrischer und neurochemischer Vorgänge im Gehirn mittels bildgebender Verfahren, sogenanntes Imaging, also hier ein fMRI-Bild, führte dazu, dass zwischen seelischen Erlebensweisen und Gehirnprozessen zusehends weniger unterschieden wurde. Aber der neurologische und neurobiologische Befund ist mit dem seelischen Erleben aus der Erstpersonperspektive nicht identisch. Er hat nämlich eine völlig andere Qualität. Während das Angsterleben wie mich oder einen anderen Menschen innerlich erregt, zum Zittern bringt oder die Kehle zuschnürt, ist die technische Wiedergabe der Hirnaktivität eben in einem fMRI unpersönlich und gefühllos. Hier sind Teile der Aktivierung des limbischen Systems dargestellt, unter anderem der Mandelkern. Denn, was ich da sehe, mein Hirnbild, könnte auch von einem Fremden stammen, da physikalisch-chemische Vorgänge ein anonymes Geschehen darstellen. Umgekehrt reißt mich erlebte Angst aus einer blinden Selbstvergessenheit heraus und wirft mich auf mich selber zurück. Und eine prägnante Darstellung dieser Angst finde ich im Bild Der Schrei von Eduard Munch, aber nicht im fMRI-Bild meines Gehirns, das weder die Enge meines Daseinraumes noch die panische Beschleunigung meines Zeiterlebens in Angst aufzeigen kann. Auch wenn man monistisch postuliert, und das kann man, das tue ich auch, dass seelisches Erleben und Gehirnvorgänge nur zwei Seiten des gleichen Phänomens darstellen, so ist der Zugang zu diesen zwei Seiten doch prinzipiell verschieden. Im einen Fall handelt es sich um einen privilegierten, subjektiven Zugang aus erster Hand, im anderen Fall eine durch Drittpersonen überprüfbare Außensicht. Neurobiologen mögen in ihren Studien, nicht im Alltag, aus methodischen Gründen auf die subjektive Innensicht verzichten. Aber Psychotherapeutinnen und Seelsorgerinnen und ihr männliches Konterpaar können das nicht tun. Sie haben sich auch mit dem seelischen Erleben, mit der Perspektive der ersten Person auseinanderzusetzen. Die Herausforderungen, dem seelischen Erleben gerecht zu werden, sind durch den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt der letzten Jahrzehnte nicht kleiner geworden. Denn die Anwendung dieser Techniken, und ich stelle das eigentlich in meinem Fachgebiet fest, kann uns auch von uns wegführen. Wir erhalten über die Visualisierung unserer Gehirnvorgänge ein Bild von uns, das eben etwas grundsätzlich anderes ist, als was wir innerlich erleben. Der Schweizer Schriftsteller, Ihnen wohl auch bekannt, Max Frisch, formulierte in seinen Tagebüchern einmal knapp und präzis: Denn das Fremdeste, was man erfahren kann, ist das eigene, einmal von außen gesehen. Die Grenze der technisch-wissenschaftlichen Medizin liegt weniger in ihrer Entwicklungsfähigkeit. Da traue ich ihr sehr viel zu. Die Grenze liegt in ihrem Ansatz. Sie bedarf einer Ergänzung. Gerade auch die faszinierenden neurowissenschaftlichen Fortschritte zwingen uns dazu, uns selbst neu zu finden. Indem sie uns eben von außen aus der Perspektive der dritten Person immer genauer sehen lassen, gläserner Mensch, sind wir darauf angewiesen, uns als Personen in unserem Selbstsein nicht zu verlieren. Wir sind, was wir sind, weil wir das, was sich von außen an uns wahrnehmen lässt, mit unserem eigenen inneren Erleben verbinden können. Je stärker der Druck von außen wird, und ich glaube, er wird stärker, desto wichtiger wird auch die Stärkung unseres inneren Erlebens. Man könnte schlagwortartig sagen, wie ich das gerne tun: High-Tech macht High-Touch-Zuwendung umso wichtiger. Zu Problemen der Psychotherapie und zur seelischen Identität und Selbstbild. Heute sprechen wir in Psychologie und Kultur mehr vom Selbst als von der Seele. Damit wird versucht, vom Transzendenten abzusehen und das seelische Erleben eben säkular zu fassen. Denn der Seelenbegriff hat historisch ja auch eine religiöse Konnotation. Doch was ist dieses Selbst? Wenn wir die Psychologie befragen, bekommen wir divergierende Antworten, erst recht, wenn wir Psychoanalyse oder transpersonale Psychologie noch einschließen. Gehe nicht darauf ein. Die sprachliche Herkunft dieses modernen Kunstwortes zeigt aber auf, was damit übrigens auch in der Philosophie gemeint ist, nämlich die Fähigkeit des Menschen, zu sich selber in einem Verhältnis zu stehen. Also das Bewusstsein, dass ich selber bin, fühle, denke, handle. Nur, wie kann ich dieses Selbstbewusstsein, das allem Denken und Reden zugrunde liegt, definieren, eben ohne einem Zirkelschluss zu erliegen? Die Unmöglichkeit, hinter das Selbstbewusstsein zurückzugehen und es gleichsam hinterrücks zu fassen, wird in einer kassidischen Geschichte illustriert. Ich finde es sehr treffend. Sie lautet etwa so: Es gab einmal einen Toren. Wenn er aufstand am Morgen, fiel es ihm immer schwer, seine Kleider zusammenzusuchen, sodass er am Abend daran denkend, eben, wenn er sich schlafen legte, eben kaum einschlafen konnte, voller Sorge, ob ich das auch am Morgen alles finde. Eines Abends fasste er sich schließlich ein Herz, nahm Zettel hervor und Stift zur Hand und verzeichnete beim Auskleiden, wo er jedes Stück hinlegte. Morgen zog er dann wohlgemut den Zettel hervor und las die Mütze, hier ist sie, setzte sie auf, die Hosen, da lagen sie, hat sie auch aufgeschrieben, da fuhr er hinein und so fort, bis er alles anhatte. Ja, aber wo bin ich denn? Fragte er sich nun ganz bang. Wo bin ich nur geblieben? Umsonst suchte und suchte er. Er konnte sich nicht finden. So geht es auch uns, sagte Rabbi Chanoch. Weil es schwierig ist, das Verhältnis eines Menschen zu sich selbst zu fassen, kleiden wir das Selbst ein und beschreiben dann seine Kleider als wahr, falsch, echt und so weiter. Das Selbstbewusstsein ist primär aber stofflich nicht einzuholen. Es ist ein seelisches Empfinden von sich selber, das keinem äußeren Soll und auch keinem äußeren Objekt entspricht. Es kann nur am eigenen Leib gespürt und erfahren werden, wie eine Darstellung von Kandinsky. Erst wenn wir gleichsam mit den Augen der anderen auf uns selbst schauen, können wir ein Bild von uns gewinnen. Und so geschieht es ja tatsächlich auch in unserer Selbstentwicklung. Spiegelstadium. Aber dieses Selbstbild ist nicht mehr identisch mit unserem Erleben. Es stellt aber die einzige Möglichkeit dar, sich selber zu erkennen. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Fremdbild, wie hier in der Darstellung von Magritte. Es gibt wieder, wie andere Menschen uns sehen und beurteilen. Und darüber hinaus gibt eben dieses Bild wieder, was sich kulturgeschichtlich als Bild des Menschen entwickelt hat. Anders gesagt, um das ursprüngliche seelische Selbsterleben lagen sich im Selbstbild die verschiedensten Schichten der historischen und biografischen Sozialisation ab. Was wir so als selbst bildlich wahrnehmen, besteht nun nicht mehr aus unseren Gefühlen und Empfindungen, sondern auch aus den Vorstellungen und Reflexionen, die wir von Vorbildern übernehmen, in Schule und Ausbildung lernen. Und dazu gehören auch religiöse und kulturelle Prägungen, soziale Normen, zeitbedingtes Wissen und eigene Schlussfolgerungen aus biografischen Erfahrungen. Mit dem Selbstbild macht sich der Mensch selber zum Objekt. Er kann sich an ihm messen. Enttäuschung über ein nicht erreichtes Selbst- oder Idealbild kann die Folge sein. Wenn das Selbstbild wichtiger wird für einen Menschen als das Selbsterleben, erhält es eine Macht, die einen Menschen erdrücken kann. Kaum etwas anderes macht einen Menschen psychisch so verletzlich wie ein rigides oder überforderndes Selbstbild. In der Spätmoderne neigen wir dazu, dieses Selbstbild weiter aufzuladen. Immer schneller, immer weiter, immer höher. Flexibilität, Effizienz, Exzellenz gehören zu den Werten des globalen Wirtschaftens und des globalen Forschens. Die Vorstellung eines starken und autonomen, flexiblen Subjekts wird zum Beispiel in der depressiven Blockade, die ja heute die häufigste psychische Störung ist, zur Farce. Im depressiven Zustand von Verlangsamung und Energieverlust widerspricht ein Betroffener fast allen Fähigkeiten, die in einer Leistungs- und Informationsgesellschaft erwartet werden. In der Depression ereignet sich, was der moderne Mensch am wenigsten erträgt. Er erlebt klar und wach mit, wie seine persönlichen Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten eingeschränkt werden. Seine Gedanken schwerer abrufbar werden, die Planen, Entscheiden blockiert sind, aber auch die Bewegungen eingeschränkt sind. Neben der depressiven Störung stehen auch viele andere psychiatrische Leidensformen mit überfordernden Selbstansprüchen im Zusammenhang. Zwangskranke neigen dazu, aus innerer Unsicherheit heraus alles im Griff zu haben. Ihr Selbstbild hat oftmals perfektionistische Züge. Gerade dieser Selbstanspruch führt aber dazu, dass sie sich schneller und stärker überfordern und in Angst geraten. Menschen mit narzisstischen Tendenzen blähen demgegenüber ihr Selbstbild eher auf, mit der Gefahr, durch Misserfolge eher gekränkt oder ganz besonders gekränkt zu werden. Suchtkranke schließlich suchen ihre Enttäuschungen, wenn sie ihren Selbstvorstellungen nicht entsprechen können, mit Alkohol, Medikamenten und Drogen zuzudecken. Doch vergrößert sich durch den Substanzmissbrauch oft noch die Diskrepanz zwischen Selbstanspruch und Alltagsrealität. Dieser Zusammenhang wird in der Erzählung vom kleinen Prinzen von Saint-Exupéry treffend in einen kurzen Dialog gebracht. Warum trinkst du? Fragte der kleine Prinz. um zu vergessen, dass ich mich schäme, gestand der Säufer. Weshalb schämst du dich? Fragte der kleine Prinz. Weil ich saufe. Solche Teufelskreise, die zu immer größerer Not führen, sind bei vielen psychisch Kranken zu beobachten. Der Trinker ist über sein Trinken enttäuscht, der Depressive über seine depressive Blockade und der Angst- und Zwangskranke über die Angst. Es fällt ihnen schwer, in der Enttäuschung, die sie erleben, auch das Aufdecken einer Täuschung zu sehen, die mit ihrem Selbstbild zu tun hat. Stattdessen halten sie an ihren Selbstansprüchen manchmal ganz fest. Dabei wäre es gerade in leidvollen Herausforderungen für einen Menschen hilfreich, das eigene seelische Erleben annehmen zu können und die Selbstinfragestellung durch ein normiertes oder idealisiertes Bild von sich selber möglichst klein zu halten. Nur, wie kann ein Mensch, der sich selber in Frage stellt, wieder zurück zu sich selber und damit auch zu seiner Seele finden? Man kann ja die eigene Biografie und die an sich selber durchgemachte Sozialisation nicht einfach wie eine Schlangenhaut ablegen und die Außenperspektive komplikationslos durch eine Innensicht ersetzen. Man kann sich auch nicht selber ins Paradies katapultieren. Die Differenzerfahrung zwischen Innen und Außen bleibt. Auch die Scham als Schnittstellenaffekt ist nicht ohne Kenntnisverlust zu beseitigen. Das zeigt ja schon die zweite Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Das Essen vom Baum der Erkenntnis bewirkt das schamhafte Erkennen der eigenen Entfremdung. Man kann aber versuchen, sich mit dem eigenen Selbstbild auseinanderzusetzen, mit dem Ziel, das unmittelbare Selbsterleben gleichsam die Seele ungeschminkter wahrzunehmen. Man kann das auch mit psychotherapeutischer Hilfe tun. Und man kann das leibseelische Erleben meditativ und mit körperbezogenen Methoden, etwa Yoga, stärken. Moderne, auch depressive Menschen mögen an ihren Selbstanforderungen scheitern. Aber sie mögen manchmal auch durch ihr Depressivsein hindurch, Schluss, eine nicht selbstverständliche Erlebensfähigkeit neu entdecken und verspüren, dass es dieser innere Raum persönlichen Erlebens ist, der sie ausmacht. Und eine solche Entwicklung wird erleichtert, wenn ein Mensch einen Begleiter findet, eine Begleiterin, der oder die anteilnehmend und empathisch ist und seelisch mitschwingen kann. Wenn er sich ein solches Du findet, öffnet sich im Sinne Martin Bubers ein Beziehungsraum, der das Selbst weder zum Objekt macht, noch es sich selber überlässt. Wärme, Wertschätzung und Angstfreiheit sind Charakterisierungen, die sich in der Psychotherapieforschung als unspezifische, methodenübergreifende Wirkfaktoren in unzähligen Studien herauskristallisiert haben. Doch bewirken psychische Erkrankungen oft Interaktionsweisen, die eine offene Haltung und ein empathisches Eingehen erschweren. So führt zum Beispiel das Verhalten eines depressiven Menschen immer wieder dazu, dass sich Bezugspersonen, aber auch Therapeuten, dadurch in Frage gestellt fühlen, auch in ihrer Identität, und um den depressiven Sog abzuwehren, selbst behauptend negative Kritik an Depressiven üben oder ihnen Ratschläge erteilen, die im Grund Schläge sind. Das geschieht bei Laien viel offener und meist direkter als bei Therapeuten, eben etwa wenn Angehörige und Freunde einen Depressiven dazu auffordern, sich zusammenzureißen, sich am Schönen zu erfreuen oder das Belastende loszulassen. Doch sublime und versteckte Distanzierungsversuche sind auch bei Therapeuten keine Seltenheit. Etwa wenn ein aktionsgehemmter Patient vom Arzt oder Psychotherapeuten dazu aufgefordert wird, aktiv an der Behandlung mitzuarbeiten, weil ja sonst alles keinen Sinn mache. Bei Goethe findet sich der Satz: Wer mich nicht liebt, der darf mich auch nicht beurteilen. Auch eine sachlich richtige Feststellung kann, wenn sie lieblos erfolgt, einen Patienten darin bestärken, dass er keine Zuwendung verdient. Umgekehrt fällt es einem Menschen leichter, sein negatives Selbstbild zu relativieren, wenn er sich angenommen fühlt. Psychiatrie, Psychotherapie, Seelsorge stoßen wir immer wieder an Grenzen, einen Patienten so anzunehmen, wie er wirklich ist, wie er sich fühlt. Selbst bei gutem Einvernehmen ist es oft nicht möglich, einen Zugang zum präreflexiven Erleben eines solchen Menschen zu finden und ihn von dieser Basis her spüren zu lassen, dass es Wichtigeres in seinem Leben gibt als sein belastendes Selbstbild. So kann zum Beispiel ein Patient auch in einer schweren Depression nicht leicht erreichbar sein. Aber auch diese Aussage kennt eben Ausnahmen und darf nicht als billige Ausrede dienen, sich Schwerkranken zwischenmenschlich zu entziehen. Gerade schwerer depressive Menschen brauchen engagierte Mitmenschen. Zudem ist das depressive Zustand überhaupt nicht statisch. Auch schwere Depressive haben im Tages- und Wochenverlauf immer wieder lichtere Momente, in denen sie besser erreichbar sind. Wenn Sie dann einen achtsamen Begleiter oder Therapeuten finden, kann eine solche Oasenerfahrung mitten in der depressiven Wüste ebenso dazu beitragen, eine scheinbar hoffnungslose, negative Selbstbeurteilung zu schwächen, wie die so wichtige psychotherapeutische Arbeit in gesunden Tagen oder im Krankheitsintervall. Ich komme zum Schluss und versuche nun eben das, was ich dargestellt habe, auf die Identität von Psychotherapeut und Seelsorge tastend anzuwenden. Der psychisch kranke Mensch, aber auch der existenziell hilfesuchende Mensch benötigt ein verständiges Gegenüber, gleichsam ein Hilfsich, das das Kernselbst des verzweifelnden Menschen im Blick behält, auch wenn Ohnmacht, Schmerz oder Lebensschutt es verdeckt haben. Wir haben das ja heute auch schon in der Meditation gehört. Unter extremer Belastung kann alles zusammenfallen, was ein Mensch an sozialer und individueller Identität aufgebaut hat. Es bleibt aber ein Kern selbst, oder in alter Sprache die Seele. Sie ist die Basis, auf der die Identitätsbildung wieder aufbauen kann. Es ist eben entwicklungspsychologisch nicht so, und ich möchte das nochmals betonen, wie man noch vor kurzem annahm, dass der Mensch selbstlos, gleichsam als unbeschriebenes Blatt zur Welt käme und sich ein Selbst nur über Identifikationen mit Eltern und nahen Bezugspersonen ausbildete. Vielmehr sprechen die Beobachtungen der Säulungsforschung deutlich dafür, dass schon Kleinkinder über ein Kernselbst, ein Begriff von Daniel Stern, verfügen und sich gegenüber Bezugspersonen einheitlich und gezielt verhalten, also viel kompetenter und identischer sind als früher angenommen. Dieses Kernselbst, gleichsam der Seelengrund, bedarf aber der Förderung, um sich zu entfalten und zur Persönlichkeit zu reifen. Je älter das Kind wird, desto differenzierter werden seine Fähigkeiten, sich und die anderen zu erkennen. Diese Entwicklung vom Kernselbst und zur Ich-Identität und später zur sozialen und persönlichen Identität braucht Mitmenschen. Das Ich wird am Du. Es ist aber das Kernselbst, die Seele, welche diese Entfaltung überhaupt ermöglicht. Und es ist dieses Kernselbst ein Privileg des Menschen. Es ist auch dieses Kernselbst, die Seele, die eigentlich Grundlage jeder Selbsterkenntnis ist. Ein Mensch bleibt seelisch identisch, auch wenn seine berufliche oder sexuelle Identität wechselt. Die seelische Identität bzw. Ich-Identität ist für das Denken und Handeln so zentral, dass es absurd ist, sie nur als künstliches Konstrukt aufzufassen. Jedes Nachdenken über sich selber setzt diese Selbsterfahrung, dieses sich mit sich selber identisch sein, als Ausgangspunkt voraus. Und dieses seelisch erlebbare, phänomenale Selbst ist heute in Gefahr, durch eine Welle von Informationen und Desinformationen zugedeckt zu werden. Dann kann ein Mensch durch das Auf- und Nebeneinander unterschiedlichster, sich zum Teil widersprechender Aussagen und künstlich hergestellter, virtueller Eindrücke verwirrt werden. Umso wichtiger ist es für ihn, sich leibseelisch in seinen inneren Wahrnehmungen zu verankern und dabei Hilfe zu bekommen. Dabei spielen Seelsorger und Psychotherapeuten eine zentrale Rolle. Sie können Menschen beistehen, sich über ihr Leben klarer zu werden und ihre Seelenangst abzubauen. Es können therapeutische Erfahrungen gemacht werden, die einen Menschen näher zu dem bringen, was ihn ausmacht. Diese Entdeckungsreise braucht aber Seelenführer, die um die Gefahren dieses Abenteuers wissen. Unnötige Konfrontationen mit allzu schmerzhaften sind ebenso zu vermeiden wie Risiken, die im Offenlegen des Verborgenen um seiner selbst willen liegen. Die Entfaltung und Ausdifferenzierung des Seelenlebens bedingt im Dialog und Selbstgespräch ein stetes Vor und Zurück, zurück zu primären vorsprachlichem Erleben und ein Vor mit Hilfe von distanzierender Beobachtung und kritischem Verstand. Was heißt das alles für die Identität von Psychotherapeuten und Seelsorger? Ich verstehe Psychotherapie und Seelsorge in der heutigen Zeit auch als eine Überbrückungshilfe. Von einer verloren gegangenen Sicherheit im Wir, in geschlossener Gesellschaften, zu einem Leben der Ich-Identität in einer offenen, pluralistischen Sozietät. Eine solche Brückenfunktion ist auch eine Dienstleistung. Sie erfordert berufliches Know-how, das ja für Psychotherapeuten und Seelsorger sehr spezifisch auch unterschiedlich sein kann. Aber Psychotherapeuten und Seelsorger sind nicht bloß Funktionsträger in einer Dienstleistungsgesellschaft. Ihr Dienst beschränkt sich nicht nur auf einen Service oder eine technische Beratung. Als Helfer der Psyche haben Sie es mit einem spezifischen Humanum zu tun. Ihre berufliche Identifikation basiert zwar auf Fachwissen und sozialer Kompetenz, Ihre Identität kann aber darin nicht aufgehen. Und Psychotherapeuten, aber auch Seelsorger haben es ja oft mit Personen zu tun, die mit sich selber und mit anderen nicht zurechtkommen. Für diese Herausforderung reicht Schulung nicht aus. So wichtig für den Seelsorger die Glaubensinhalte und für den Psychotherapeuten psychologische Kenntnisse sind. Ich fürchte sogar, dass ein zu enger dogmatischer Glaube, etwa ein Gottesbild, vor allem als strafender Gott, und ein allzu wissenschaftlich-technisch eingeengtes Therapieverständnis die Begegnung mit Hilfesuchenden eher behindert. Wichtig ist auch ein offenes Verhältnis des Helfenden zu sich selber. Das macht aber Selbsterfahrung nötig. Denn zunächst muss ein Psychotherapeut oder Seelsorger am eigenen Leib erfahren, dass man seelischem Erleben vertrauen kann und es einen Zugang zu sich selber gibt, der narzisstisches Wünschen, liebgewordene Gewohnheiten oder aufgezwungene Rollen hinter sich lässt. Ein solches ungeschöntes und aufrichtiges Selbsterleben ist zwar immer nur punktuell möglich, aber wenn es geschieht, schafft es Vertrauen in ein kreatürliches Geschehen. Es erleichtert, dass in der therapeutischen oder seelsorgerischen Beziehung eine Art Resonanzraum entstehen kann, in dem sich der notleidende Mensch angenommen fühlt und neu erfährt. Dieses Zwischen, dieser Resonanzraum macht es notleidenden Menschen leichter, Probleme zur Sprache zu bringen und auch integrativ zu verarbeiten, als eine Kohärenzerfahrung zu machen. Das Selbst, auch die persönliche Identität, ist ja wie ein feines Gewebe verletzlich. Auch bedarf es zu seiner Entfaltung echter und stimmiger Begleitung. Das ist die Folge, wenn man einen Text hat, oder? Und wenig Platz. Es braucht Zeugenschaft. Zeuge des anderen zu sein, seine Einzigartigkeit und Verletzlichkeit anzuerkennen, scheint mir deshalb eine der zentralen Aufgaben von Psychotherapie und Seelsorge zu sein. Dem anderen immer wieder zu spüren, ich möchte dein Erleben verstehen, kann ihm Mut geben, das eigene innere Erleben vorbehaltloser anzunehmen. Das Ringen um Identität, auch als Therapeutin, auch als Seelsorger, als Vater, als Mutter, als Mann, als Frau, dieses Ringen ist keine Sünde. Es basiert auf einer tiefen Erfahrung, dass ich überhaupt bin. Und dieses Sein ist nicht weiter verortbar. Es ist auch nicht in Besitz zu nehmen, auch nicht zu verzwecken, zu funktionalisieren. Aber es bildet die Grundlage, dass der Mensch mehr ist als ein Verhältnis zu sich selber oder ein Objekt. Ja, ich möchte so schön schließen, dass ich das doch noch tun will. Dieses tiefe Bewusstsein der Einzigartigkeit und Würde eines Menschen prägt wohl die Identität von gerade auch christlichen Psychotherapeuten und Seelsorger am stärksten. Seelsorgerische Psychotherapeuten und psychotherapeutische Seelsorger sind sich einig, dass es im Mensch einen Personenkern oder eine Seele gibt, die nicht erkranken kann. Sie suchen die Menschen in ihrer Not oder in ihren belastenden Konflikten zu stärken, indem sie diesem Personenkern Raum geben. Sie geben nicht in Sorge um die Seele auf, sondern versuchen Sorge zu tragen für das je spezifisch Seelische, das jeden Menschen auszeichnet. Dass der Mensch für sich selbst lebt, eben gerade umgekehrt, dass der Mensch nicht für sich selbst lebt, sondern der personifizierenden Begegnung bedarf, ist Teil des christlichen Lehre. Sie drückt sich auch in der Überzeugung aus, dass das Ich des Menschen das Du Gottes bedarf. Und die zwischenmenschliche Ich-Du-Beziehung ein Abbild dieser transzendierenden Grunderfahrung ist. Die christliche Überzeugung könnte es leichter machen, der an Bildern festgemachten Identitätsproblematik moderner Menschen ohne Angst und ohne Abwehr zu begegnen. Sie könnte es auch erleichtern, eben Menschen in dieser komplexen, multikulturellen und globalisierten Spätmodernen, wo sie sich immer neu suchen, gleichsam einen Haltepunkt zu geben. Auch könnte das christliche Erbe es erleichtern, Menschen, die sich ihrer persönlichen Schwierigkeiten schämen, weil sie in ihren Schwächen den Blicken der anderen, auch den Therapeuten und Seelsorgern, aufgeliefert sind, mit Fingerspitzengefühl und dem nötigen Schambewusstsein zu begegnen. Es genügt heute nicht mehr, der drängenden Frage nach Selbstorientierung vieler hin- und hergerissener Menschen mit betonter Selbstsicherheit zu begegnen und dabei zu vergessen, dass gerade der wissende, objektivierende Blick auf hilfesuchende Menschen beschämend wirken kann. Vielmehr gilt es, den schwankenden Boden dieser Menschen empathisch zu teilen, was auch heißen kann, das eigene Selbstbild hinterfragen zu lassen. Ich möchte dafür schlussen, Sie haben es heute eine andere Version schon mal gehört, Dietrich Bonhoeffer zitieren mit seinem eindrücklichen Gedicht aus der Berliner Haftanstalt. In Bern war eine der ersten psychiatrischen Kliniken. Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich, dieser oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich und Gott. In einem solchen Verständnis von christlicher Identität wird ernst genommen, dass der Mensch sich seine seelische Identität nicht selbst geben kann, dass also alle Selbstsuche fragmentarisch bleiben muss. Nach Manfred Werner ist christliche Identität nicht gleichzusetzen mit dem Gefühl eines gesicherten Ichs, sondern kann durchaus eine fragmentarische und prozesshafte Identität sein, im Vertrauen darauf, dass die seelische Identität des Menschen letztlich bei Gott aufgehoben ist und gleichsam diese prozesshafte und fragile Identität kann auch ein Kennzeichen von Therapeuten und Seelsorger sein. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben.